das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Es ist die größte Polarexpedition, die es je gegeben hat. Und sie führt die Forscher mitten rein in die eisige Arktis, wo sie dieser noch immer größtenteils unbekannten Welt weitere Geheimnisse entlocken wollen. Und somit auch wichtige Erkenntnisse über das, was gerade dieses Stück Natur so bedroht, den Klimawandel. Das deutsche Forschungsschiff Polarstern hatte im September im norwegischen Tromsø abgelegt und dockte dann im Oktober an eine mächtige Eisscholle an, an deren Seite sie ein Jahr lang durch die zentrale Arktis driften wird. Tilman Bünz mit seltenen Einblicken in das Leben im Eis.
Die Ungewissheit ist ständiger Begleiter auf 88 Grad nördlicher Breite. Die nächste menschliche Siedlung ist 1000 Kilometer entfernt. Das Eis, nicht mehr ganz sicher und wohl auch nicht mehr ewig. Und hier oben gibt es noch ganz andere Bewohner. Von der Brücke der Polarstern hält Markus Rex Ausschau. Lange braucht er nicht zu warten, da sind sie. Die beiden Eisbären sind neugierig. Sie inspizieren einen Forschungscontainer und verschwinden wieder in der Dunkelheit. Oben auf dem Schiffstopp scannt eine Infrarot-Wärmekamera ständig die Umgebung. 10 Kilometer am Tag treibt die Expedition, angedockt an einer Eisscholle über das Nordpolarmeer. Mutterschiff ist der deutsche Forschungseisbrecher Polarstern und wechselnde russische Begleitboote. Die Temperaturen gehen runter bis minus 35 Grad. Nur mit Suchscheinwerfern kommt Licht in die polare Nacht, 24 Stunden Dunkelheit. Die Forschungsstadt auf dem Eis hat schon einen Spitznamen, die Festung. Mal ist das Eis 5 Meter dick. Dann gibt es wieder offene Stellen. Das ist ungewohnt, das beunruhigt die Forscher. Markus Rex, in diesen Tagen kurz in Deutschland, hat in der Arktis einen schweren Sturm miterlebt.
Er hat Teile unseres Forschungscamps gegenüber anderen Teilen verschoben. Es bilden sich dabei Risse im Eis, große Presseisrücken. Das alles zerstört Infrastruktur. Die musste nach dem Sturm dann wieder aufgebaut werden. Das ist uns aber gut gelungen.
Wetterballons steigen auf, um Daten in der Luft zu sammeln. Gearbeitet wird von früh bis spät. Wer hat schon mal die Chance, am Nordpol zu forschen? Messgeräte gehen in die Tiefe, um Strömung und Temperatur zu protokollieren. Vor über 100 Jahren wurde hier zum ersten Mal gemessen. Die Veränderung seitdem sehr beunruhigend.
Der arktische Winter ist tatsächlich zwischen 5 und fast 10 Grad wärmer geworden im Klimawandel. Der arktische Winter ist der Bereich, in dem die Erwärmung am dramatischsten ist. Und das nehmen wir natürlich auch auf dieser Expedition jetzt schon wahr.
Bald beginnt auch am Pol der Frühling. Die Sonne lugt schon über den Horizont. Dann ist wenigstens die polare Nacht zu Ende.
Im Moment geht gerade eine fantastische Zeit los. Der erste Schimmer an Tageslicht ist am Horizont wahrgenommen worden in den letzten Tagen. Das wird jetzt von Tag zu Tag mehr werden. Es ist die Zeit, wo es wieder hell wird in der Arktis.
Alle paar Wochen ist Personalwechsel unterm Nordpol. Ein Eisbrecher bringt und holt neue Wissenschaftler zur größten Arktis-Expedition, die es jemals gegeben hat.
Das große Taktieren hat begonnen. Wer wagt sich weiter aus der Deckung? Wer riskiert zu früh oder zu spät im Rennen, um die Nachfolge von Annegret Kramp-Karrenbauer bei der CDU den nächsten Schritt zu machen? Immerhin geht es ja nicht nur um den Parteivorsitz, es winkt auch die Kanzlerkandidatur der Union. Und dafür bringen sich die Interessenten nun in Stellung. Nachdem das Umfeld von Friedrich Merz gestern noch positive Signale aussendete, wich der heute aus. War es nur ein Testballon? Und wie reagieren die anderen Gehandelten? Aus Berlin, Kirsten Gierschig.
Armin Laschet wird nachgesagt, er simse und telefoniere viel in diesen Tagen. Ob er nach dem Chefposten in der CDU greifen will, dazu heute keine Aussage. Stattdessen im Landtag klare Abgrenzung zur AfD.
Wir wollen keinerlei Kooperation, Zusammenarbeit, Duldung, auch nichts Zufälliges. Sowas wird es in Nordrhein-Westfalen nie geben.
Herzen und riesiger Andrang in Berlin. Für Friedrich Merz ist so etwas derzeit fast normal. Seit dem plötzlichen Rücktritt der CDU-Chefin.
Dieser 10. Februar wird ja in die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland eingehen als ein Tag des Sturms. Aber nicht nur draußen, sondern auch drinnen. Es ist übrigens reiner Zufall, dass Tiefs im Augenblick Frauennamen haben.
Merz sagt zwar nicht direkt, dass er Kanzlerkandidat und CDU-Chef werden will, aber was soll er schon machen bei so viel Zustimmung?
Es hätten viele, ja, soll ich sagen, komisch gefunden, wenn ich darüber nicht nachdenken würde. Aber wir führen jetzt Gespräche untereinander, miteinander, mit der Parteivorsitzenden. Und ich habe das ausdrücklich gesagt, die Parteivorsitzende hat den Anspruch darauf, dass sie diesen Prozess führt.
Ein paar Kilometer weiter, Jens Spahn wird von der Privathochschule Quadriga als Politiker des Jahres ausgezeichnet. Nach Lobeshymnen von Edmund Stoiber wiederholt Spahn das, was er seit Tagen sagt.
Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen und in welcher Konstellation genau, das besprechen wir jetzt miteinander.
Kommende Woche will die CDU-Chefin die potenziellen Nachfolger zum Gespräch laden. Es wird also noch viel geredet, bis klar ist, wer als neuer Chef ins Konrad-Adenauer-Haus einzieht.
Und zu der Frage, wen denn die Union als Kanzlerkandidaten oder Kandidatin ins Rennen schicken sollte, dazu haben wir heute einen aktuellen Deutschland-Trend extra. Eleni, was meinen denn die Bürgerinnen und Bürger dazu?
Also es gibt ja noch keine offiziellen Namen, von einem vermutet man es und auch die CSU wird wahrscheinlich ein Wort mitzureden haben. Deshalb haben wir mal 4 Namen abgefragt bei den Bürgern und wollten wissen, ob diese Personen aus ihrer Sicht ein guter Kanzlerkandidat wären für die Union oder nicht. Und wir gucken mal hier auf die Zahlen. Von Friedrich Merz sagen das 40% der Bürger, das sind 2 Punkte weniger im Vergleich zu November 2019, als wir diese Frage zuletzt gestellt haben. An Platz 2 kommt Markus Söder von der CSU mit 31% der Nennungen plus 2 Punkte. Dicht auf Armin Laschet 30%, der NRW-Ministerpräsident plus 7 Punkte im Vergleich zu November. Und Jens Spahn mit 24% der Nennungen minus 3 Punkte hier auf diesem Ranking an Platz 4. Das ist der Blick der Deutschen auf diese Namen. Interessant ist es jetzt aber auch, auf die Unionsanhänger zu gucken, weil die dürften ja vielleicht dann doch am Ende noch ein Wörtchen mitzureden haben. Und interessant ist, die Reihenfolge bleibt dieselbe, aber die Zahlen ändern sich etwas. Nämlich von den Unionsanhängern sagen 69%, Friedrich Merz wäre ein guter Kanzlerkandidat der Union. Von Markus Söder sagen das 53% der Unionsanhänger, von Armin Laschet 43% und von Jens Spahn 24%. Da ist also der Wert bei den Unionsanhängern genauso hoch wie bei den Deutschen allgemein.
Nun haben wir ja bewegte Tage hinter uns, die Diskussion um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, der angekündigte Verzicht von Annegret Kramp-Karrenbauer auf Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz. Wie wirkt sich das alles auf die politische Stimmung in Deutschland aus?
Also ich denke, die Stimmung im politischen Umfeld ist tatsächlich sehr nervös und aufgeregt. Bei den Bürgern habe ich so meine Zweifel, ob das so 1:1 ankommt. Denn wenn man von denen wissen will, sollte jetzt möglicherweise die GroKo vorher enden, dann sagen 61% nein, die sollte ganz normal bis zum Ende der Legislaturperiode weitermachen. Und auch bei der aktuellen Sonntagsfrage dieser Woche haben wir relativ wenig Veränderung. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die Union auf 26%, ein Punkt weniger im Vergleich zur Vorwoche, wo wir diese Frage zuletzt gestellt haben. Die SPD verbessert sich um 2 Punkte, kommt auf 16%. Die AfD ist stabil bei 14%. Die FDP verliert einen Punkt, kommt auf 7%. Die Linke stabil bei 9%. Und auch die Grünen sind stabil bei 22%. Hier in dieser ersten Sonntagsfrage von Infratest DIMAP seit den Ereignissen in Thüringen.
Danke, Elm. Soweit. Wir sprechen uns dann gleich nochmal.
Bis gleich.
Ja, wer weiß, vielleicht gibt es ja aufgrund der aktuellen Entwicklungen in diesem Jahr noch eine weitere Wahl. Doch bislang steht, zumindest auf Landesebene, ja nur eine einzige Möglichkeit zum Kreuzchen machen regulär im Kalender, die Bürgerschaftswahl in Hamburg in 10 Tagen. Aber die hat natürlich wegen der jüngsten politischen Ereignisse plötzlich eine ganz neue bundesweite Bedeutung bekommen, weshalb das Interesse an der Abstimmung weit über die Grenzen der Hansestadt hinausgeht. Was dort den Bürgerinnen und Bürgern grundsätzlich unter den Nägeln brennt, dazu gleich mehr. Zunächst einige Eckdaten zum Stadtstaat. Wiebke Harms.
In Hamburg leben rund 1,8 Millionen Menschen. Der Stadtstaat zählt innerhalb der EU zu den wirtschaftsstärksten Regionen. In Hamburg leben bundesweit die meisten Einkommensmillionäre. Auf der anderen Seite wächst etwa jedes 5. Kind in einem Hartz-IV-Haushalt auf. Wohnen ist vergleichsweise teuer. Hamburg hat mit rund 10 Euro pro Quadratmeter die höchste durchschnittliche Netto-Kaltmiete aller Bundesländer. Die Stadt ist mit 33,2 Milliarden Euro hoch verschuldet. Derzeit werden jährlich mehr als 600 Millionen Euro Zinsen fällig. Durch die Schuldenbremse darf Hamburg seit diesem Jahr keine neuen Schulden mehr machen. Hamburg gilt als eine der letzten Hochburgen der SPD. Derzeit regiert Bürgermeister Peter Tschentscher zusammen mit Bündnis 90 die Grünen.
Und genau diese beiden Parteien, SPD und Grüne, die lagen bei Umfragen bislang vorn. Zeitweise sah es sogar nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen um die Macht an der Elbe aus. Der bundesweite Rückenwind beflügelte auch die hanseatischen Grünen, deren Spitzenkandidatin Katharina Fegebank hoffte schon darauf, die Rollen von Senior- und Juniorpartner in der Regierungskoalition mit SPD-Bürgermeister Peter Tschentscher vielleicht tauschen zu können. Wie der aktuelle Hamburg-Trend das sieht, dazu gleich mehr. Zunächst Jan Liebold über die Themen, die die Hamburgerinnen und Hamburger bei dieser Wahl bewegen.
So präsentiert sich Peter Tschentscher am liebsten, als Mann mit Überblick. Richtfest für den neuen Digitalcampus im Stadtteil Hammerbrook. Irgendwann sollen hier mal Start-ups einziehen. Und der erste Bürgermeister nennt das Projekt stolz Hammerbrooklyn. Klingt nach Amerika, wirkt cool. Und seine SPD kann zeigen, sie hat Visionen.
Wir als Hamburger SPD sind immer eine sehr innovative, der Zukunft positiv zugewandte Hamburg-Partei gewesen.
Sich in die Zukunft träumen, das klappt also schon mal bei den Genossen. In den letzten Jahren sorgten sie mit dem grünen Koalitionspartner dafür, dass tüchtig gebaut wird in der Stadt. Aber Wohnraum ist immer noch knapp in Hamburg. Nirgendwo in Deutschland stehen die Menschen länger im Stau. Und der Hafen, Hamburgs Wirtschaftsmotor, schwächelt gegenüber der globalen Konkurrenz. Im Wahlkampf liefert sich Tschentschers SPD vor allem mit den Grünen und Spitzenkandidatin Fegebank einen Wettstreit. Es geht um Stadtentwicklung, Bildung, Verkehr und die Grünen fordern, bald soll die Stadt klimaneutral sein.
Da machen wir ein ganz klares Angebot an Haltung, an Stil, aber auch an inhaltlichen Vorschlägen und Konzepten. Und das verkörpere ich auch als Person.
Moin zusammen, herzlich willkommen.
Fegebank dreht YouTube-Videos, macht gute Laune Wahlkampf, inszeniert sich als Gegenentwurf zur Männerriege in der SPD. Und sie attackiert Tschentscher auch mal, verlangt zum Beispiel Aufklärung darüber, ob er von Steuerdeal-Absprachen zwischen der Stadt und einer Privatbank wusste. Aber eigentlich haben die beiden ein gutes Verhältnis und auch nach der Wahl könnte Rot-Grün eine Mehrheit haben. Andere Koalitionen sind unwahrscheinlich, was wohl auch an der umstrittenen Ministerpräsidentenwahl in Thüringen liegt. Seitdem bangt die Hamburger FDP um den Wiedereinzug in die Bürgerschaft, tut öffentlich Abbitte.
Ich sage Ihnen hier allen, diese gesamten Vorgänge tun uns leid.
Und auch die CDU kämpft mit sich selbst. Oft hat sie es schwer in Großstädten wie in Hamburg. Aber jetzt, nach dem Richtungsstreit in der Partei, tritt das Wahlprogramm des Spitzenkandidaten noch mehr in den Hintergrund.
Wir haben uns in den letzten Monaten, vielleicht sogar Jahren, immer nur auf die Frage konzentriert, ja, sind wir jetzt denn konservativ? Sind wir denn jetzt eine liberale Partei? Wir sind beides. Und ich würde dringend anraten, dass wir uns mal konzentrieren auf die Themen, die wichtig sind.
Wie instabil ist das politische System inzwischen? Die Verunsicherung ist spürbar. Erst dachten alle, die Hamburg-Wahl sei eine unbedeutende Abstimmung mit nur wenig Aussagekraft für den Bund. Nun aber sieht das anders aus. Die Grünen warnen.
Wir haben in Thüringen gesehen, was passiert ist. Und ich schließe nicht aus, dass das auch in anderen Teilen der Republik passieren kann. Und jetzt kommt es auf die politischen Kräfte an, die für Stabilität stehen.
Bürgermeister Tschentscher beschwört derweil auf seinen Touren durch die Stadtteile das Wahlvolk. Denn für die Genossen wäre es eine Katastrophe, wenn sie die Macht verlieren würden in Hamburg, ihrem sozialdemokratischen Kernland. Der Chef kümmert sich, ist die Botschaft, und seine SPD könne es sowieso am besten.
Text ist billig, Wahlprogramme schreiben sie alle. Aber ist das glaubwürdig? An den Taten muss man ja Leute erkennen.
10 Tage noch bis zur Wahl in Hamburg. Eine Abstimmung über die Zukunft der Stadt soll es werden. Doch ein Stimmungstest, wie die Menschen denken über die Parteien in der Krise, wird es wohl auch.
Und um die großen Wahlkampfthemen von Hamburg geht es auch in der aktuellen Vorwahlbefragung 10 Tage vor der Bürgerschaftswahl. Eni, bei welcher Partei sehen die Hamburgerinnen und Hamburger ihre größten Probleme denn am besten aufgehoben?
Also wir hatten im Januar im Hamburg-Trend abgefragt, welche Probleme am dringlichsten gelöst werden sollten. Und das Top-1-Thema ist städtische Infrastruktur und Mobilität. Und wir gucken mal, wem die Hamburger da am ehesten eine Lösung zutrauen beim Thema Verkehrspolitik. 31% trauen das am ehesten der SPD zu, 21% den Grünen, 14% der CDU und die anderen Parteien, die sind eigentlich dann mit den Nennungen nicht mehr der Rede wert. Vielleicht wichtig noch dieser Balken, 22% sagen, keiner Partei traue ich beim Thema Verkehrspolitik wirklich eine Lösung zu. Bei dem Top-2-platzierten Thema, übrigens Wohnungspolitik und bezahlbarer Wohnraum, da liegt die SPD auch ganz klar vorne mit den meisten Nennungen durch die Hamburger.
Mit Spannung erwartet wird vor einer Wahl ja immer die letzte Sonntagsfrage. Wie sieht's denn bei der aus, 10 Tage vor der Wahl?
Ja, wenn schon am Sonntag Bürgerschaftswahl in Hamburg wäre, dann käme die SPD auf 38%. Zum Vergleich das Wahlergebnis von 2015, da hatte sie 45,6% erreicht, also verliert mehr als 7 Prozentpunkte. Die CDU bei 14%, sie büßt knapp 2 Punkte ein. Die Grünen werden stärker, liegen jetzt bei 23%, damals 12,3, also mehr als 10 Punkte obendrauf. Die Linke verschlechtert sich leicht, jetzt bei 8%. Die FDP verliert über 2 Punkte, jetzt 5%. Und die AfD ist fast stabil im Vergleich zum letzten Wahlergebnis bei 6%. Achtung, diese Zahlen sind wie immer keine Prognose, sondern sie spiegeln die aktuelle politische Stimmung in dieser Woche in Hamburg wider. So ist es also offensichtlich relativ klar. Aber Anfang Januar sah es noch ganz anders aus. Wir gucken mal auf einen Zeitverlauf. Anfang Januar hatten wir die Sonntagsfrage natürlich in Hamburg auch gestellt. Da lagen SPD und Grüne gleich auf bei 29%. Dann über die weiteren Wochen haben sich diese Kurven auseinander bewegt. Bis jetzt schließlich aktuell diese Woche eben 38% für die SPD, 23% für die Grünen. Und diese Schere, die sich da gebildet hat, die kann man sicherlich auch mit dem Amtsbonus des ersten Bürgermeisters Peter Tschentscher erklären. Mit dem Senat sind die Hamburger sehr zufrieden mit seiner politischen Arbeit und auch bei der Direktwahlfrage würden sie sich mehrheitlich für ihn entscheiden. Aber Achtung, erst in 10 Tagen wird gewählt und bis dahin kann sich auch noch einiges tun. Alle Zahlen und Fakten zu diesem Deutschlandtrend und zur Vorwahlumfrage wie immer im Netz unter tagesschau.de.
Ellen, vielen Dank nach Köln für diese Zahlen.
Danke nach Hamburg.
Er dürfte zu den eher unangenehmen Dienstreisen der EU-Kommissionspräsidentin gehört haben. Dieser Abstecher von der großen internationalen europäischen Bühne wieder hinab in die Niederungen der alten politischen Heimat in Berlin. Aber Ursula von der Leyen war vom Untersuchungsausschuss zum Rapport gebeten worden und musste sich heiklen Fragen stellen. Dazu, wie das denn nun war mit der Beauftragung teurer Berater in ihrer Zeit als Verteidigungsministerin und mit ihrem Diensthandy, das erst weg war und dann plötzlich gelöscht. Wie die Ex-Ministerin sich den Geistern der Vergangenheit stellte, Christian Feld.
Ein schnelles Erinnerungsfoto, der Untersuchungsausschuss auf der Zielgeraden. Aber noch kommt ja eine Zeugin zur Befragung, nicht irgendwer, Ursula von der Leyen, die frühere Verteidigungsministerin.
Und da geht es nicht darum, ob sie, wie in der Vergangenheit üblich, hier eine gute Präsentation abzieht, eine gute Inszenierung geht, sondern es geht darum, was Frau von der Leyen eigentlich zu ihrer eigenen Verantwortung an diesem ganzen Schlamassel sagt.
Schlamassel ist eine niedliche Umschreibung für die Vorwürfe, die im Raum stehen. Es geht darum, wie von der Leyen als Ministerin die Bundeswehr auf Trab bringen wollte. Diese hat bis heute ein Beschaffungsproblem. Entwicklung und Kauf von Großgerät dauert länger als geplant. Projekte werden teurer als vorgesehen. Mit Katrin Suder, kürzlich ebenfalls Zeugin, sollte die Wende kommen. 2014 wechselte sie von einem Topjob bei einer Unternehmensberatung als Staatssekretärin ins Verteidigungsministerium. Vor allem im Bereich IT und Digitalisierung holte sich das Ministerium Hilfe von externen Beratern. Was dabei schief lief, prüft seit einem Jahr der Untersuchungsausschuss. Die Opposition sieht Anhaltspunkte für Vetternwirtschaft, spricht von Beraterwahnsinn und kritisiert,
dass Entscheidungen bewusst so getroffen worden sind, um Regelungen, Vergaberegelungen zu umgehen, bewusst zu umgehen, um bestimmte Aufträge an bestimmte Firmen auszulösen.
Es hat alles nichts gebracht, außer Kosten, Millionen von Steuergeldern, die durch diese Praxis verschleudert worden sind.
Von der Leyen hatte nach der massiven Kritik des Bundesrechnungshofes früh Fehler eingeräumt bei Aufträgen an Berater.
Das Problem liegt darin, dass in manchen Fällen die Vergaberegeln nicht eingehalten worden sind. Die Leistungen sind wichtig, wir brauchen sie. Aber die Art und Weise, wie die Verträge abgerufen worden sind, da müssen wir deutlich besser werden, haben wir Fehler gemacht.
Und bei dieser Linie bleibt sie auch heute. Fehler ja, aber nur bei einem Bruchteil der Verträge und die gelöschten Diensthandys nichts Relevantes drauf gewesen. Das überzeugt im Ausschuss so gar nicht.
Wir müssen heute zur Kenntnis nehmen, dass der Mehrwert zur Wahrheitsfindung im Untersuchungsausschuss im nicht messbaren Bereich war.
Das hört sie schon nicht mehr. Und als EU-Kommissionspräsidentin kümmert sie sich ja jetzt auch um die Zukunft Europas und nicht die Vergangenheit der Bundeswehr.
Ursula von der Leyen und ihre Berater. Dazu ein Kommentar von Stefan Stuchlik vom Westdeutschen Rundfunk.
Nein, es sind keine großen Köpfe gerollt. Und ja, Ursula von der Leyen hat mit dem heutigen Tag das Unangenehmste vermutlich hinter sich gebracht. Das heißt nicht, dass dieser Ausschuss hier überflüssig gewesen wäre. Im Gegenteil. Das Panorama, das sich da Donnerstag für Donnerstag bei den Zeugenbefragungen auftat, war schon skurril. Wie die Ministerin eine ehemalige McKinsey-Beraterin als Staatssekretärin einsetzt, wie dann Berater das Ministerium fluten, wie die schicke neue Welt den schwerfälligen Beamtenapparat kapert. Der Einsatz externer Berater ist kein Allheilmittel. Das hat der Ausschuss gezeigt und Berater müssen kontrolliert werden, egal wo. Weiter hat er ein Schlaglicht auf das System von der Leyen geworfen. Ihre Erfolge nämlich sind, gemessen an ihren großen Versprechungen, sagen wir einmal, überschaubar. Das Beschaffungssystem der Bundeswehr hat sie nicht maßgeblich verbessert, trotz der dreistelligen Millionensumme für die Berater. Einige der großartigen Reformen von der Leyen hat ihre Nachfolgerin übrigens, von der Öffentlichkeit fast unbemerkt, wieder zurückgedreht. Die Panzerreparaturwerkstätten, die damals unbedingt privatisiert werden sollten, bleiben jetzt doch im Bundesbesitz. Auch an dieser Entscheidung haben die Anhörungen im Ausschuss sicher einen Anteil. Und der Ausschuss hat dafür gesorgt, dass im Parlament die Regeln für Beweissicherung überprüft werden. Ob sich auf den Handys von von der Leyen wirklich nichts befand, was für die Berateraffäre relevant war, wird niemand mehr überprüfen können. Sie wurden gelöscht. Auch digitale Kommunikation muss, wie in anderen Ländern üblich, als Beweismittel automatisch gesichert werden. Das hat dieser Ausschuss gezeigt. Würden die Regeln hier geändert, wäre das vermutlich sein dauerhaftester Erfolg.
Die Meinung von Stefan Stuchlik. Der Weg durchs Werkstor geht für die Arbeiter nur noch durch eine Desinfektionsanlage. Und gestern noch schien es, als würden die Maßnahmen gegen das neuartige Coronavirus in China Wirkung zeigen. Die Weltgesundheitsorganisation, die sprach davon, der Anstieg der Infektionen sei gebremst. Doch die Zahlen, die dann heute bekannt wurden, die sind wieder alles andere als beruhigend. Innerhalb eines Tages meldete die besonders betroffene chinesische Provinz Hubei rund 15.000 weitere Infektionen. Am Vortag waren nur gut 1.600 neue Fälle gemeldet worden. Ein drastischer Anstieg, der vor allem mit einem neuen Diagnoseverfahren erklärt wurde. Die Zahl der Todesfälle in China stieg derweil um 254 auf nun knapp 1.400. Und während China weiter bangt, wappnet man sich hier bei uns in Europa weiter gegen dieses anscheinend nicht so schnell zu stoppende Virus. André Katschall und Judith von Plato.
Die Experten in der Akademie der Wissenschaften hatten beruhigende Nachrichten in Sachen Coronavirus. Denn die Lage sei fast überall auf der Welt noch immer kontrollierbar.
In all den Ländern außerhalb Chinas, wo das Virus aufgetreten ist, sind wir in der Phase, dass wir eindämmen wollen. Das heißt also verhindern wollen, dass es zu lang anhaltenden Infektionsketten in der Bevölkerung kommt. Und das gelingt bislang auch. Und es gibt deshalb genügend Optimismus, auch zu denken, dass man mit dem Containment diese Ausbreitung des Virus auch in Schach halten kann.
Optimismus, Eindämmung, Deutschland sei nicht China, so in etwa die Botschaft. Ganz anders die Lage in China selbst. Die Krankenhäuser noch immer voll belegt mit Infizierten. Und dann meldete das Land auch noch einen sprunghaften Anstieg in der Statistik, weil über Nacht die Zählweise geändert wurde. Nun muss es keinen positiven Labortest mehr geben. Eine ärztliche Diagnose genügt. Unsere Erfahrung hat gezeigt, nur bei 30-50% der Infizierten hat der Labortest ein korrektes Ergebnis erbracht. Es gibt sehr viele Infizierte, die negativ getestet wurden. Außerdem würden in China langsam die Tests knapp, heißt es, und die Labore seien überlastet. In Brüssel berieten die EU-Gesundheitsminister darüber, wie sich Europa schützen kann. Eine Sorge: Antibiotika könnten hier theoretisch knapp werden, weil Pharmafabriken im Weltmarktführerland China durch die Epidemie stillgelegt sind.
Es gab ein sehr klares Bewusstsein dafür, dass wir da ein grundsätzliches Problem haben, aber vor allem eben auch ein akutes, das sich ergeben kann aus dem Produktionsstopp in China bei den Wirkstoffzulieferern.
Eine Warnung gab es auch noch von den Experten in Berlin. Käme doch eine Epidemie nach Deutschland, hätte das Gesundheitssystem aufgrund vieler Sparmaßnahmen keine Reserven. Die Betten könnten schnell knapp werden.
Das lässt sich auch nicht schnell zurückdrehen. Und das ist jetzt ein Belastungspuls für diese Krankenhäuser. Und wir müssen da sicherlich alle dann auch improvisieren, wenn es zu so einer Infektionswelle kommen sollte.
Wenn, dann. Doch bislang deutet nichts darauf hin.
Die Ausbreitung des Coronavirus setzt auch weiter die Weltwirtschaft unter Druck. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Susanne Daubner.
Die Sorge vor den wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus wirkt sich auch weiter auf die Finanzmärkte aus. Die Unsicherheit spiegelt sich unter anderem beim Ölpreis wider. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
China ist normalerweise der größte Abnehmer von Rohöl. Doch wegen des Virus ist die Industrieproduktion zurückgefahren. Lieferketten sind unterbrochen. Die Ölnachfrage wird laut Internationaler Energieagentur in den nächsten Monaten noch weiter zurückgehen. Zum ersten Mal seit der Finanzkrise 2009. Seit dem ersten Virusfall im Ausland Mitte Januar ist der Ölpreis um 13% gesunken. Der Effekt ist an den Zapfsäulen sichtbar. Der Benzinpreis ist unterm Strich ebenfalls gefallen, schwankt aktuell heftig. Um einem Preisverfall entgegenzuwirken, denkt das Ölkartell der OPEC bereits laut über Förderkürzungen nach. Das größte Förderland Saudi-Arabien will sie, doch Russland sträubt sich. Das Nicht-OPEC-Land müsste aber am selben Strang ziehen wie die OPEC-Mitglieder, damit die Kürzungen wirken.
FDP-Chef Lindner hat sich bei einer Aktuellen Stunde im Bundestag im Namen seiner Partei für die Vorgänge rund um die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen entschuldigt. Die FDP sei beschämt, so Lindner. Linken-Fraktionschefin Ali sprach von einem hochgefährlichen Tabubruch für die Demokratie. In Thüringen war der FDP-Politiker Kemmerich mit Stimmen der AfD ins Amt des Ministerpräsidenten gewählt worden. Ex-Verkehrsminister Ramsauer von der CSU hat im Mautuntersuchungsausschuss des Bundestages seinen Amtsnachfolger und Parteifreund Scheuer verteidigt. Kanzlerin Merkel und CSU-Chef Seehofer hätten 2013 mit der inzwischen gestoppten Pkw-Maut eine europarechtliche Unmöglichkeit in den Koalitionsvertrag hineinverhandelt. Er, Ramsauer, habe vor der Formulierung, dass kein Fahrzeughalter in Deutschland stärker belastet werde als heute, vergeblich gewarnt. Die Opposition wirft Scheuer bei der Maut Fehler zulasten der Steuerzahler vor. In Dresden ist heute an die Zerstörung der Stadt kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges erinnert worden. Mehr als 10.000 Dresdner und Besucher bildeten am Abend eine kilometerlange Menschenkette. Bundespräsident Steinmeier erinnerte daran, dass der Zweite Weltkrieg von Deutschland ausgegangen war. Bei britischen und amerikanischen Luftangriffen zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 waren etwa 25.000 Menschen getötet worden. Skirennläufer Thomas Dresen hat als erster Deutscher zwei Weltcup-Abfahrten in Serie gewonnen. Nach seinem Sieg vor zwei Wochen in Garmisch-Partenkirchen triumphierte er heute auch in Saalbach-Hinterglemm. Für Dresen war es bereits der 5. Weltcup-Erfolg seiner Karriere.
Und damit zum Schluss noch das Wetter, Claudia Kleinert. Bleibt es denn weiter so usselig?
Ingo, nein, wir kommen jetzt von fies zu fein, zumindest mal vorübergehend. Das heißt, die Sonne scheint häufiger und es wird warm. Und wer jetzt die ganzen Tage unter eben diesem Schauerwetter gelitten hat, für den haben wir ein ganz fantastisches Bild. Heute Abend, 19.30 Uhr, der Blick vom Nebelhorn. Alles ganz weiß, das muss man im Moment suchen, weil die Schneefallgrenze ordentlich gestiegen ist. Und am Wochenende wird es richtig warm. Wenn wir mal gucken, beispielsweise in Hamburg oder auch in Freiburg, am Sonntag dort 15 Grad. Bisher war der Februar eh schon viel zu warm. Wir hatten schon mal 13,5 Grad. Am 9.2. einen neuen Rekord, so muss das heißen, werden wir nicht aufstellen. Der liegt nämlich bei 17,5 Grad, allerdings von 2019. In Freiburg werden sogar 20 Grad, auch im Februar vorher schon ziemlich warm. Und der Rekord dort 21,9 Grad kommen wir auch nicht hin. Und es bleibt erst einmal bei Schauern. In der Nacht vor allem nach Norden und im äußersten Süden. Und zum Teil kann es im Süden auf den höchsten Höhen Orkanböen im Flachland vereinzelt vereinzelt schwere Sturmböen geben oder auch Sturmböen. Dann lockert das Ganze auf. Morgen kommen neue Schauer, die ziehen dann nach Osten und Süden weiter. Die Temperaturen gehen in der Nacht zurück auf Werte von meist 7 bis 1 Grad. Und morgen im Laufe des Tages steigen sie auch schon wieder ganz ordentlich. Und zwar meist auf Werte zwischen 5 und sogar 12 Grad im Südwesten. Da wird es ja auch am Sonntag am wärmsten. Und dann das Wochenende bringt zumindest für den Süden häufiger mal Sonnenschein und längere sonnige Abschnitte. Am Samstag von Norden dann wieder dichte Wolken mit Regen. Da wird es dann auch an der Küste stürmisch sein. Am Sonntag bis 20 Grad, aber auch sonst 10 bis 16 Grad. Auch da kommt neuer Regen. Und dann wird es im Flachland zum Teil auch wieder zumindest stürmische Böen geben können.
Wie bisher gehabt. Vielen Dank, Claudia, für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit Satire bei Extra 3. Und um 0.15 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.